Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aber ich bin, einfach nochmal kurz zu sagen, ich schreibe Kinder- und Jugendbücher, ich schreibe Sachbuch auch im Kinder- und Jugendbereich. Ich schreibe aber auch für Erwachsene und auch dort fiktional und Non-Fiction. Das ist aber nur ein Teil meiner Arbeit. Ich komme eigentlich ausbildungstechnisch vom Grafikdesign, das habe ich irgendwann mal studiert, in grauer Vorzeit, ich kann mich aber immer noch erinnern, und habe dann festgestellt, dass mir das nicht ausreicht als Ausdrucksmittel. Habe Germanistik draufgesetzt und hatte ein, vielleicht wie viele Menschen, ein unglaubliches Erlebnis, was so eine Initialzündung war. Mein erster Dozent im Germanistikstudium war Roger Willemsen. Und Roger Willemsen hat nach dem ersten Semester zu mir gesagt, was machst du hier in dem Studium, fang doch einfach an mal zu schreiben. Das habe ich dann immer noch nicht gewagt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist ganz weit weg und ich mal doch mal lieber weiter, habe Bilderbücher illustriert, habe als Artdirektorin in der Werbeagentur gearbeitet und habe relativ viel Buchgestaltung gemacht und bin dadurch in den Kontakt mit Verlagen gekommen. Ich glaube, das war so die zweite Initialzündung, zu sehen, wie funktioniert ein Verlag auch von innen. Wie geht es? Was passiert, wenn ein Manuskript ins Haus kommt? Was passiert da im Lektorat? Was passiert in der Grafik? Was passiert Trieb? Wie geht das überhaupt, Verlag? Wie rechnet sich ein Buch? Bin also eigentlich über eine ziemlich pragmatische, über einen pragmatischen Angang irgendwann mal auch zum Schreiben gekommen. Ich habe dann festgestellt, ja, ich muss einfach Schreiben auch üben. Ich muss es jeden Tag machen. Es ist wie Klavierspielen. Und das ist auch so ein kleiner Ratschlag, den ich, glaube ich, gerne mal verteile. Das klingt jetzt so ein bisschen altklug, aber Schreiben ist tatsächlich neben allem Wissen, das man ansammeln sollte, neben allem Gespür, das man ausbauen sollte, auch eine ganz, ganz starke Übungssache, an der man dranbleiben muss. Ich habe also lange erstmal gar kein Buch geschrieben, ich habe Bücher gemacht für Verlage. Das heißt, ich habe ein Manuskript gekriegt und habe daraus sowohl gestalterisch als auch lektoratsmäßig Bücher geformt habe letztendlich über 10 Jahre lang nie ein Buch veröffentlicht, bis irgendwann mal eine Anfrage kam, ob ich ein Buch über Aquarellmalen schreiben kann. Also völlig pragmatisches Thema, wie malt man Aquarell? Ich habe damals Aquarellmalkurse gegeben, hatte einen Zulauf wie hier, was ich großartig finde. Im Übrigen danke, dass so viele da sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich schreibe jetzt mal einfach ein Sachbuch über Aquarellmalen. Das war so das Erste. Und dann kamen viele völlig, sage ich jetzt mal, banale Themen dazu, wie Geschenkbücher. Aber es ist nicht so banal, als dass es nicht eine wahnsinnig gute Fingerübung ist. Und das da komme ich jetzt auch zu Kirsten Reinhardt, dass man einfach mal guckt, ja, wie reduziert man einen Text? Ich habe nur so und so viele Zeilen, ich habe nur so und so viele Spalten, ich habe nur diesen Raum zur Verfügung. Da möchte ich bitte Worte zusammenfügen, die hinterher irgendetwas auslösen beim Leser. Ja? Und so ging eigentlich eines nach dem anderen. Ich habe nie so gesagt, ich werde jetzt Kinderbuchautorin. Das war natürlich irgendwo eine Wolke. Die habe ich aber schon als Kind gehabt. Ja, ich will Kinderbuchautorin werden. Ich wollte aber auch Tierärztin werden. Gott sei Dank bin ich es nicht geworden, weil da hätte ich nur mit kranken Tieren zu tun. Ich mag aber lieber mit gesunden Tieren umgehen. Also man hat ja viele solche Träume und dann ging das eine Weile so dahin. Ich habe dann vieles gemacht. Ich habe eine Agentur für Buchprojekte. Ich habe Bücher gestaltet, mir ausgedacht, bis Weile gedauert.
Okay, es gibt ja auch noch andere Wege. Ich möchte das jetzt einfach noch hinzufügen. Ja, zu uns in die Akademie für Autoren kommen viele Leute, die gerne schreiben, keinen Kontakt zu Verlagen finden oder auch viele Verlage angeschrieben haben, Ablehnungen erfahren haben. In der Regel ohne Begründung. Da dürfen Sie sich auch gar nicht wundern, wenn Sie das selbst erlebt haben. Verlagen fehlt einfach die Zeit. Lektoren sind mit den laufenden Programmen beschäftigt. Die können keine differenzierten Gutachten normalerweise abgeben. Ausnahmen gibt es natürlich immer, erfreuliche, aber in der Regel geht das nicht. Da muss ich die Verlage auch in Schutz nehmen. Das ist leider so. Ein anderer Weg ist natürlich, eine Agentur. Jetzt hat es, Kirsten Reinhardt hat es ohne Agentur geschafft, Sie haben es ohne Agentur geschafft. Agenturen sind keine schlechte Wahl, weil Literaturagenturen die Spreu vom Weizen trennen können und Ihnen sagen können, warum es nicht funktioniert, warum Sie Ihr Manuskript nicht annehmen oder was Sie noch ändern müssen. Wenn Sie erstmal von einem Verlag abgelehnt sind, dann ist es schwer, ein zweites Mal sich dort mit einem anderen Manuskript zu bewerben. Anders ist das, wenn Sie mit einem Agent reden können und er Ihnen vielleicht Tipps gibt und Sie es da nochmal versuchen können. Dann sind Sie sozusagen nicht verbrannt. Also das wollte ich einfach noch zusetzen, weil hier sicher einige Leute sitzen bei dem Thema, die selbst schreiben und es auch gerne versuchen würden.
Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Agenturszene oder die Agentenszene in den letzten, sage ich jetzt mal, 5-6 Jahren enorm angewachsen ist. Und auch die Kommunikation der Verlage sich verändert hat. Früher ist sehr viel mehr direkter mit den Autoren gelaufen. Heute ist tatsächlich der Kontakt ganz stark auf zwischen Agent und Verlag. Das hat sich ein bisschen gewandelt.
Ja, wobei es ja ganz erfreuliche Ausnahmen gibt, wenn es so läuft wie im Falle von Kirsten Reinhardt eben. Das ist natürlich der absolut beste Fall, ja. Aber Agenten sind, ja, es sind immer neue Agenturen entstanden in den letzten Jahren. Und mein Tipp, wenn man eine Agentur sucht, wäre darauf zu achten, dass diese Agenten auch erfahren sind. Das ist jetzt nicht, es gibt leider auch Agenturen mit sehr jungen Mitarbeitern, die gerade mal von der Uni kommen, dann irgendwo in der Agentur 3 Monate Praktikum gemacht haben und dann werden sie Agenten. Die haben natürlich noch nicht dieses notwendige Netz, Kontaktnetz. Sie kennen keine Lektoren persönlich oder nur sehr wenige und können dann natürlich sehr viel schwerer vermitteln. Aber gut, Agenturen sind ein anderes Thema. Jetzt habe ich hier 2 Autorinnen sitzen und würde gerne nochmal auf dieses Thema Techniken kommen, Schreibtechniken. Also wie, auf was muss man achten, was ist enorm wichtig und würde auch da noch gerne was hören über Rückschläge. Sie haben ja zwar einen sehr positiven Weg beide gleich genommen, aber es gab bei Ihnen sicher auch mal Zeiten, wo Sie gedacht haben, geht das jetzt weiter oder bin ich jetzt richtig? Okay, reden wir erstmal über die Schreibtechniken. Was ist da so wichtig? Was haben Sie da gelernt? Sie haben das Verdichten angesprochen. Sie haben das angesprochen, man muss Kritik annehmen. Können Sie da vielleicht noch mal ein paar Tipps geben?
Ja, also ich komme wieder über die Palette der Arbeiten, die ich im Verlagsbereich so mache. Ich habe einfach auch über das Konzeptionieren von Büchern gelernt, wie man ein Buchkonzept erstellt, wie man einen Plot so zusammenfasst, dass man ihn auch einreichen kann, ja, dass der Lektor nicht sich stundenlang durch 20 Seiten Plot arbeiten muss, bis er mal kapiert, um was es geht, sondern dass man auf einer A4-Seite wie sozusagen einen Klappentext schreibt, um was es geht, dass man kurz gefasste Konzepte macht und auch ein Konzept so aufbereitet, dass tatsächlich die Kernaussage rauskommt, eine kurze Leseprobe dazu. Ich glaube, dieses Tool, mit den Gedanken, mit den Ideen umzugehen, sie so zu packen und zu fassen, dass das Gegenüber, das du ja nicht kennst, du schickst irgendwo deinen Text hin oder reichst ihn auch bei einem Wettbewerb ein, dann muss das auch erfassbar sein für die Juroren oder auch für den Lektor. Das darf nicht schwafeln, muss auch eine gewisse Form haben, das muss auch gut lesbar sein. Ich glaube, das sind alles so kleine Tools, die man ansetzen muss, damit auch das Gegenüber gerne erstmal einsteigt in den Text. Das ist ja schon mal das Erste. Wenn jemand so ein Manuskript eingeschickt kriegt im Verlag, dann hat er gleich eigentlich mal schon, da zuckt er schon zusammen, weil er da eh schon keine Zeit. Insofern ist auch in der Kürze oder in dem wirklich gut konzeptionierten Papier, das man einreicht, ein gewisses Geheimnis.
Ja. Ja, es gibt hier auf der Buchmesse auch noch Veranstaltungen, wie schreibe ich ein perfektes Exposé? Darum geht es ja im Prinzip. Also ein Manuskript allein genügt einfach nicht, weder bei einer Agentur noch bei einem Verlag. Sie brauchen ein Exposé, das heißt mehr oder weniger eine ganz gute Zusammenfassung. Und Frau Paxmann, Sie haben gerade gesagt, so wie ein Klappentext. Ich würde jetzt aber noch gerne ergänzen, nicht den Lektor versuchen, neugierig zu machen und die Geschichte nur halb zu erzählen, wie das auf Klappentexten ja oft steht, sondern unbedingt das Ganze, wenn Sie es vorstellen, einem Lektor auch zu Ende erzählen und daran arbeiten, und zwar immer wieder arbeiten. Das heißt, mit einem Entwurf ist es nicht gemacht. Was ist Ihre eigene Erfahrung? Wie oft sitzen Sie an so einem Text, an so einem Plot?
Ja, kann ich keine Faustregel draus machen. Es gibt Bücher von mir, die sind wirklich vom Plot her in 2 Stunden entstanden. Und dann gibt es Bücher, die sind jahrelang in verschiedenen Aggregatzuständen von der Schublade auf den Tisch und vom Tisch wieder in die Schublade gewandert, bis sie die Form hatten, die dann auch realisierbar wurde. Oftmals auch mit Rücksprache mit der entsprechenden Lektorin. Wir haben daran gearbeitet dann. Also unterschiedlich. Es gab unterschiedliche Verfahren sozusagen. Es gibt da kein Rezept.
Also ein paar ganz praktische Tipps vielleicht noch.
Ich muss mal was sagen, genau. Was das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie sagen. Ich finde das faszinierend, dass Sie in der Lage sind, einen Plot zu konstruieren und wissen, wie das aufgebaut. Ich habe von diesen ganzen Sachen absolut null Ahnung. Es macht mir sogar ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, ich könne den Plot meiner Bücher so konstruieren wie so ein Gerüst oder so, weil ich total anders vorgehe.
Okay. Und erzählen Sie, wie Sie vorgehen.
Genau, also als ich das erste Buch geschrieben habe, hatte ich ja sowieso überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ich habe einfach die Geschichte hat mir dann erzählt und die Figuren, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie schreiben, wenn man dann so drin ist, die Figuren, wenn die anfangen zu leben und die fangen an, selber Sachen tun zu wollen und man schreibt denen hinterher, irgendwann merkt man, nee, das passt nicht, muss wieder raus. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch aber nicht weitergekommen, weil ich keinen Plan hatte und habe dann irgendwann mal auch versucht zu lesen, so wie machen andere Autoren das eigentlich. Das hat mich wahnsinnig eingeschüchtert, dass die dann immer so Plot und dann muss das passieren. Aber ich gehe wirklich eher vom Gefühl und vom Bauch raus und mit der Sprache versuche ich, da so den Weg zu finden. Und ich finde, es ist für mich vor allem wichtig, dass die eigene Sprache wirklich zu finden und sich da nicht beirren zu lassen. Und nicht, wenn man hört, ach, dieses Buch hat einen ganz tollen Preis bekommen und man ist beeindruckt von der Sprache und dass man da nicht in diese Falle gerät, dass man versucht, dann das so ein bisschen nachzuahmen, weil man denkt, ach, so muss man es machen, sondern dass man sich immer wieder in seine kleine Blase zurückzieht, alles ausblendet und guckt, was kommt denn da raus, was ist denn meine Sprache, was kann ich denn jetzt dazu beisteuern?
Okay, das ist ja jetzt schon ein ganz interessanter Beitrag, aber bei dem, was Sie auf der Journalistenschule vorher gelernt haben, ja, haben Sie mit Sicherheit auch gelernt, strukturiert zu denken, wenn Sie einen Artikel geplant haben. Und das ist Ihnen vermutlich dann gar nicht mehr so bewusst geworden. Also beim Schreiben Ihres ersten Buches haben Sie einfach drauf losgeschrieben. Aber den Preis haben Sie gewonnen, auch nicht für das fertig geschriebene Manuskript, sondern nur für einen Teil, ne? Also das Manuskript war angefangen, war fertig. Komplett, okay. Aber dann müssen Sie uns jetzt, dann muss ich doch nochmal nachbohren, ja? Weil es hat einen Spannungsbogen, es hat gut ausgearbeitete Figuren. Nennen wir nochmal den Titel des ersten Buches.
Fenimores Reise oder wie man Dackel im Salzmantel macht.
Ja, auf den Dackel kommen wir nämlich gleich auch nochmal zu sprechen. Also jetzt nochmal ganz konkret. Sie haben drauf losgeschrieben. Sie haben keinen Plot gehabt.
Naja, ich hatte die Figur und das Gefühl und schon so die Geschichte habe ich mir überlegt. Aber ich meine, wenn man sehr, sehr viel liest, ich glaube, sehr viel lesen ist einfach das. Wenn man weiß im Inneren, wie Geschichten funktionieren und wie Bögen auch funktionieren. Das,
also war es unbewusst durch viel Lesen einfach auch da?
Ich denke schon.
Ja. Das ist ja auch ein ganz guter Tipp. Ich höre oft, also tatsächlich, von Autoren, wenn ich sie frage, ja, was haben Sie denn, was lesen Sie denn zurzeit? Ja, zurzeit kann ich nicht lesen, ich schreibe ja. Dann frage ich, ja, was haben Sie denn zuletzt gelesen? Ja, muss ich mal nachdenken. Und ich habe auch tatsächlich schon gehört von angehenden Autoren, dass sie eigentlich die letzten 3 Jahre überhaupt nicht mehr gelesen haben. Das funktioniert so nicht. Das kann ich nur sagen. Kirsten Reinhardt hat es ja gerade eben auch nochmal betont. Also lesen, 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 lesen und trotzdem den eigenen Stil finden. und sich alles ausblenden und schreiben. Wie machen Sie das denn genau? Wie integrieren Sie das in Ihren Alltag? Fangen Sie morgens um 9 Uhr an oder wie läuft das?
Und es ist aber auch zwischendurch grauenhaft und schrecklich, wenn die Sachen nicht so funktionieren. Aber das Schlimmste ist die Zeit davor, wenn die Geschichte vielleicht noch so dreiviertel fertig in einem rumwabert. Man will eigentlich schon losschreiben, aber es geht irgendwie noch nicht. Aber man weiß auch nicht, was man machen soll. Und also das finde ich eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und dann mache ich alles Mögliche. Und dann sitze ich auch da und schreibe Seiten um Seiten, die mir hinterher weg müssen. Oder dann habe ich tausend andere Sachen zu tun. Aber ich finde, der Weg in den Schreibprozess reinzukommen, der ist schwer. Ich kann den auch im Nachhinein, ich glaube, ich verdränge das dann sofort, dass ich das jetzt gar nicht mehr so beschreiben kann.
Okay, wenn es ein glückliches Ende nimmt, ist das ja gut. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Paxmann? Reden wir mal über die Belletristik, nicht über Sachbuch, ja? Mhm.
Da muss man auch sagen, das ist ein völlig unterschiedliches Schreiben. Sachbuch und Belletristik schreibt sich komplett anders. Und ich kann das nur bestätigen, was Kirsten Reinhardt sagt, wenn man im Schreibflow drin ist, ist es großartig. Also das Ziel zu erreichen, irgendwann ein Buch zu schreiben, das ist unbedingt ein schönes Ziel. Also Sie sitzen genau richtig hier, man muss einfach den eigenen Weg finden. Wir haben jetzt schon mal gesehen, dass wir verschiedene Wege haben, zum Schreiben zu kommen oder gekommen zu sein. Ich muss tatsächlich die Zeit sehr klar freischaufeln, weil ich einfach unter der Woche gnadenlos in meiner Agentur sitze, Bücher für andere Verlage gestalte, konzipiere und auch noch eine Zeitschrift rausgebe, unter anderem, das ist das Eselsohr, das ist die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur. Über den Weg habe ich auch schon tausende von Kinderbüchern gelesen und ich bestätige das, lesen, 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 um einfach zu sehen, was ist da, um Vorbilder vielleicht auch zu kriegen. Ich weiß nicht, Vorbild klingt immer so groß, oder um Anregungen zu kriegen, aber lesen, lesen, lesen und schreiben, schreiben, schreiben als Übung. Und ich schäle die Zeit für meine Romane immer am Wochenende raus, nämlich in der Früh von 6 bis 10, am Samstag und am Sonntag. Das weiß ich. Ich kann immer nur an 2 Tagen die Woche schreiben. Demzufolge weiß ich auch, wann mein Buch irgendwann vielleicht mal fertig ist. Und die Verlage, die mit mir arbeiten, wissen das allerdings auch und stellen sich darauf auch ein. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es wirklich ziemlich abgezirkelt, die Zeit. Ich weiß, in der schreibe ich. Ganz, ganz selten habe ich da auch einen Block drin. Das geht eben nicht, weil, weiß nicht, zu spät ins Bett gegangen oder Hund möchte länger Gassi gehen und das Kind möchte ein ausgedehntes Frühstück. Es gibt tausend Gründe. Da prokrastiniere ich dann natürlich genauso und mache alles andere. Aber wenn ich weiß, das Buch läuft jetzt und ich möchte es jetzt auch wirklich schreiben und es geht, dann freue ich mich so wahnsinnig auf diesen Samstagmorgen und Sonntagmorgen, wo ich diese 3-4 Stunden habe, um daran zu arbeiten, in denen dann vielleicht 2 oder auch 6 Seiten entstehen. Meist ist es nicht mehr bei mir. Also es ist so zwischen 2 und 6 Seiten schreibe ich dann in der Zeit.
Okay, damit machen Sie doch eigentlich allen Mut, ja. Denn wer kann schon einfach es sich nur leisten zu schreiben? Es gibt nur ganz, ganz wenige Autoren in Deutschland, die wirklich vom Schreiben leben können. Ich glaube, die Zahl liegt so bei 3% etwa. Und die meisten Autoren gehen also einen ganz normalen Beruf.
Ganz viele haben einen Brotberuf noch, sind entweder, weiß nicht, in Verlagen oder sind Lehrer oder irgendwas anderes. Also ich denke auch, das ist gar nicht so verkehrt, auch noch eine andere Seite dran zu haben, die einen auch so ein bisschen vorwärts treibt. Also dieses nur leben können vom Kinderbuch, das ist eine schwierige Geschichte.
Jetzt möchte ich noch mal auf Rückschläge eingehen. Also Kirsten Reinhardt hat ja gerade schon gesagt, dass sie es auch kennt, mal so eine Schreibblockade zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Also man hat die Geschichte fast im Kopf, haben sie gesagt, und dann muss man anfangen und weiß eigentlich nicht so richtig wie. Gibt es da noch andere Erfahrungen? Gab es bestimmte Zeiten, bestimmte Ereignisse, wo Sie gezweifelt haben, ob Sie auf dem richtigen Weg sind?
Immer? Also ich zweifle immer und extrem an allem, was ich schreibe. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, wenn man erstmal sein eigener scharfer Kritiker ist. Ich meine, man kann an seinen eigenen hohen Ansprüchen irgendwie auch zugrunde gehen, dann schafft man gar nichts mehr oder so. Aber ich glaube, das ist auch der Motor, dieses Ringen mit dem Text und das Zweifeln an sich, also für mich zumindest.
Ja, also ich hatte eine Zeit lang wirklich wahnsinnigen Lauf, auch bei Kinderbüchern. Witzigerweise habe ich Kinder oder sagen wir Bücher für Preteens geschrieben, also zwischen 10 und 12. Das war passend zu dem Alter meines eigenen Sohnes in der Zeit. Da war ich wahnsinnig inspiriert. Dann sind auch meine Texte im Alter etwas gestiegen, weil mein Kind auch wuchs. Das ist jetzt ein bisschen subjektiv, klingt das, weil das viele Leute sagen, oh, ich habe jetzt ein Kind, ich schreibe jetzt ein Bilderbuch. Aber es ist tatsächlich so, man ist auch an der Sprache ganz stark dran oder auch an dieser Lebenswirklichkeit. Und da habe ich ganz, ganz viel Kinder- und Jugendbuch geschrieben. Und jetzt, es ist mein Kind groß, jetzt bin ich so ein bisschen auch innerlich aus dem Kinder-Jugendbuch wieder rausgewachsen. Jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Und das habe ich jetzt auch. Und jetzt wachsen aber in mir wieder neue Kinderbuchgeschichten. Aber es sind jetzt 3-4 Jahre vergangen, da habe ich gar kein Kinderbuch geschrieben.
Okay, das ist aber jetzt eigentlich nicht eine Antwort gewesen auf bestimmte Ereignisse oder Rückschläge.
Na doch, das Ereignis war einfach tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, ich entwachse ein bisschen auch diesem Authentischen, ja, und jetzt besinne ich mich aber wieder auf die Geschichten, die ich damals auch schon angelegt habe. Also ich habe einfach jetzt eine Schreibblockade gehabt, tatsächlich Schreibblockade, was Kinder- und Jugendbuch betraf. Okay.
Dann frage ich Sie beide, wie wichtig ist es eigentlich, mit der Zielgruppe, für die man schreibt, auch ständig zu tun zu haben?
Entschuldigung. Ich finde es überhaupt nicht wichtig. Also, als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, kannte ich kein einziges Kind im Alter von 8 bis 10 Jahren. Und das war dann das, wo die Lektoren gesagt haben, das ist das Alter, für das sie geschrieben haben. Aber beim Schreiben habe ich an mich gedacht, als ich in dem Alter war. Natürlich ist das ein bisschen verfälscht, ich bin jetzt viel älter und so, aber ich habe daran gedacht, wie ich als Kind gelesen habe und wie ich da auf dem Teppich lag und mein Lieblingsbuch, das Fliegende Klassenzimmer, gelesen habe und hätte heulen können, als ich die letzte Seite gelesen habe und aus der Welt draußen war. Und ich habe da mich in diesen Zustand reinversetzt und ja, natürlich soll man nicht 10 Seiten lange Sätze voller Fremdwörter benutzen, die dann kein Mensch versteht, auch kein Kind, aber das versteht sich ja eh von selbst.
Ja, das kann ich auch bestätigen, das Rückversetzen in die eigene Kindheit, was einen da lesetechnisch oder auch leseerfahrungsmäßig zu einem Glücksgefühl verholfen habe, und das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich bin ein totales Lesekind gewesen und hatte da einfach auch ein irres Glück, weil mein Vater auch so eine Leseratte war und ist mit mir jede Woche in die Bibliothek oder in die Buchhandlung, und ich durfte mir jede Woche ein Buch aussuchen, das ich am Wochenende dann gelesen habe. Und das war so eine Lesesozialisation, die ich eigentlich nur weitergeben kann, weil es so wahnsinnig glücklich gemacht hat auch. Und daran habe ich mich natürlich auch erinnert und an die Bücher, die ich damals gelesen habe, auch an die Geschichten, die mir gefallen haben, die auch immer in einem schlummern, glaube ich. Und die rufe ich schon auch ab, wenn ich mir was ausdenke.
Kirsten Reinhardt hat gerade gesagt, dass das Fliegende Klassenzimmer so ein Lieblingsbuch war, ja? Wie haben Sie auch so eines gehabt als Jugendliche oder als Kind?
Ja, also ich war und bin es bis heute ein großer Fan der Mumins. Ich bin Muminist.
Jetzt würde ich gerne noch mal, was ich schon zweimal angedeutet habe, auf eine Erfahrung eingehen, von der Sie mir berichtet haben. Die finde ich ganz, ganz wichtig und spannend. Also Kirsten Reinhardt schreibt, wie ich finde, mutige Bücher, was eben Dietmar Datt auch sehr honoriert hat. Sie hat einen ganz eigenen Stil gefunden, einen ganz eigenen Sprachstil. Das fasziniert mich sehr an ihren Büchern. Und sie hat eine wirklich... Der Verlag hat einen Buchtitel gemacht, nicht sie. Ist das richtig? Bei dem ersten Buch.
Und also von mir kam Fenimores Reise und ich habe einen Untertitel gemacht, der anders war. Und dann hat meine...
Wissen Sie noch, wie der gelautet hat?
Ich glaube, Fenimos Reise oder warum Stinkesocken manchmal auch nützlich sein können.
Klingt auch ganz nett.
Und dann haben die im Verlag gesagt, wir würden gerne den Dackel im Salz, also da gibt's eine Großtante im Buch, die immer sonntags Dackel im Salzmantel verspeist. Und die geht immer in der Fußgängerzone auf Dackeljagd, da wo die Senioren spazieren gehen, und dann bereitet sie diesen Dackel zu. Und sie stirbt auch am Anfang des Buches an einer Dackelvergiftung und der Junge ist dann ganz alleine. So, das ist, und im Verlag haben die dann gesagt, wir würden diesen Dackel gerne in den Untertitel nehmen, weil wir reden immer nur von dem Dackelbuch. Und mir war das eigentlich erst ein bisschen unangenehm, weil das gar nicht so eine große Rolle spielt für die Geschichte. Es ist ein Detail, es war für mich einfach ein Detail, aber ne, kein... Aber
so,
gut,
und sie selbst verspeisen auch keine Dackel und sie sind ganz tierlieb. Das ist aber wohl nicht richtig verstanden worden. Und Sie haben ja von einer Lesung in einer Schule erzählt. Den Namen erwähnen wir jetzt nicht, der Schule. Aber was ist Ihnen da passiert? Ich finde sowas auch wichtig.
Also, das passiert dann öfter, wenn man mit den Texten rausgeht an Schulen, wo dann die Lehrer doch eine ganz andere Sicht haben auf Literatur. Und ich glaube, dass die oftmals der Meinung sind, dass was man als Autor da bringen soll, soll bitte eine Art Handlungsanweisung für die Kinder zum moralischen Leben sein. Und viele dieser Lehrerinnen sind dann gar nicht zufrieden mit dem, was ich vorlese. Und einmal wurde ich sogar fast aus einer Schule rausgeworfen oder beziehungsweise durfte ich dieses Buch nicht zu Ende lesen. Und die Kinder haben eigentlich von der Lehrerin nur gelernt, man kann sagen, ein Buch ist schlecht, auch wenn man nur 3 Seiten davon kennt.
Und das alles, also die Lehrerin hat offenbar ihr Buch gar nicht gelesen.
Ja, genau.
Aber sie eingeladen zur Lesung. Und als sie dann festgestellt haben, dass da ein Dackel gebraten wird in dem Buch, war's aus. Ja,
ja,
das
war
unmoralisch.
Die haben mir auch erklärt, ich meine,
dieses Buch,
ich habe seit 6 Jahren lese ich mit diesem Buch, die Kinder amüsieren sich köstlich, viele Lehrerinnen auch, wir reden immer dann über absurde Essgewohnheiten und so weiter. Aber die haben mir auch erklärt, also kein Kind findet das lustig. Und wenn irgendein Lehrer das nicht gesagt hat, wie schlimm das ist, dann nur, weil sie zu höflich waren und so.
Und das hat sie dann auch verunsichert. Also dieses ganze Ereignis, so dass sie jetzt nicht mehr so gerne
in Schulen. Es ist so schwer, mit Menschen zu argumentieren, die so eine Weltsicht haben, die so vernagelt sind. Also das ist so schwierig, da durchzukommen. Ich wusste...
Aber Sie haben auch Positives erlebt bei Lesungen.
Absolut.
Okay, da wurde es verstanden, sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen. Ja. Das ist doch wunderbar. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und ich würde gerne dem Publikum Gelegenheit geben, an Sie beide noch Fragen zu stellen. Einverstanden? Kommen denn aus dem Publikum Fragen? Hat jemand noch Fragen an die beiden Autoren? Nein?
Thema Lesung, also ich stelle es mir irgendwie voll schwierig vor, weil man die ganze Zeit an seinem Schreibtisch gesessen hat, da alleine geschrieben hat und dann rausgehen muss und auch vor Kindern lesen muss, die ja wirklich ein hartes Publikum sind. Also wie ging es euch Ihnen damit?
Also am Anfang, meine ersten Lesungen waren wie Erwachsenenlesungen. Ich dachte so, der Autor muss ja da nicht irgendwie besonders gut lesen können. Ich merke, das geht gar nicht. Und jetzt ist man eher so eine Art Schauspieler auch oder so. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Die Kinder zeigen einem natürlich sofort, wenn sie gelangweilt sind. Aber was sie bei mir bisher noch nicht waren, aber sie zeigen einem, sie werden unruhig oder so. Oder sie lachen sofort. Also ich finde das, was die Kinder angeht, den Kontakt mit den Kindern wahnsinnig toll. Schwierig finde ich oft den Kontakt mit den Erwachsenen manchmal, aber auch da gibt es die tollsten Erlebnisse, aber es ist völlig anderes, aber es ist irgendwie... Das
war jetzt nicht sehr hilfreich. Noch jemand eine Frage?
Ich würde noch ganz kurz was dazu sagen zu der Frage von der Dame, dass es wirklich ganz stark auch darauf ankommt, dass die Kinder gut vorbereitet sind auf eine Lesung. Also wenn deine Lehrerin ist, die auch... Es ist schon hilfreich, dass die Lehrerin das Buch gelesen hat und vielleicht auch, dass die Klasse schon ein bisschen weiß, worauf es ankommt. Man kann da schon sehr viel von der Schule aus tun und es ist meine Erfahrung, hat eine Schule eine Lehrkraft, die leseaffin ist, dann ist die Sache gerettet, dann sind die Klassen auch super gut aufgestellt, da stimmt die Stimmung und man hat ein wunderbares Feedback oder auch sogar einen Dialog mit den Schülern, was das Tollste ist, da kommt ganz viel wieder, ja.
Ich habe eine Frage zum Verhältnis zur Illustration oder zum Bild. Also man kommt als Autorin ja vom Wort. Und wie erleben Sie das, wenn dann natürlich über den Verlag oder anders wie das Bild dazu kommt? Wir gucken ja die ganze Zeit aufs Cover. Wie viel verändert sich der Text? Wie viel müssen Sie da schon vom Text abgeben oder freimachen für eine Interpretation, die Sie vielleicht gar nicht so im Kopf hatten?
Ah, also bei dem Buch war das so, ich habe die Marie Geisler, die das illustriert hat, habe ich gefunden über ein anderes Buchcover, was ich toll fand. Kawasaki hält alle in Atem von Lena Hach. Und dann habe ich die beim Verlag vorgeschlagen. Die haben gesagt, ja, finden wir gut. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen, weil wir beide in Berlin wohnen. Ich habe ihr ein bisschen erzählt, weil der Graf, das war mir natürlich wahnsinnig wichtig, er ist der Ich-Erzähler. Also ich war die ganze Zeit dieser alte Graf und dann wird er gezeichnet. Also habe ich ihr beschrieben, wie ich mir den vorstelle und habe gesagt, irgendwie muss er auch so ein bisschen aussehen, als könnte man sich so ein bisschen in den verlieben, finde ich. Und ich habe ihr sogar, glaube ich, ein paar Comics geschickt, die mich inspiriert haben, wobei ich mir da auch nicht sicher war, weil ich wollte sie auch nicht beleidigen. Sie ist die Illustratorin, die selber Künstlerin ist und den ja auch erfinden will, aber ich war sehr glücklich bisher mit allen Illustrationen. Es war immer eine Bereicherung und ja.
Bei mir war es gemischt, also mit meiner ersten Mädchenreihe bei der Ars-Edition, Carlotta verzettelt sich und die anderen Folgebände, da gab es eine fotografische Lösung und zwar so immer eine Ansicht auf so bunte Gummistiefel und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss wirklich kreischend in die Hecke springen, weil ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die mein Buch so umsetzen. Irgendwann haben wir es so hingetrimmt, dass ich doch damit leben konnte und jetzt im Nachhinein, die Bücher sind super gelaufen, habe ich mir gedacht, aha, offensichtlich muss man gelegentlich auch ein bisschen zurückstecken und kriegt nicht gleich das, was man haben möchte, aber draußen wird so super das gesehen, was dann auch sozusagen gerne in die Hand genommen wird. Bei einer anderen Reihe habe ich die Illustratorin, die Eva Muczynski, selber vorgeschlagen und da ist dann exakt so rausgekommen, wie ich mir das auch vorgestellt habe, auch mit den Innenillustrationen. Also es gibt zwei verschiedene Wege, aber ich denke, es lohnt sich immer, dass man natürlich ein bisschen dafür kämpft, dass es so aussieht, wie auch der Text ist. Ja, klar.
Aber vielleicht dann noch eine wichtige Anmerkung dazu. Es gibt ja viele angehende Autoren, die an Kinderbuchverlage Text und Bild schicken und dann eben enttäuscht werden, weil die Verlage sich in der Regel vorbehalten möchten, wen sie als Illustrator engagieren. Und das sind jetzt natürlich auch zwei sehr positive Fälle. Die beiden Autorinnen haben jemand vorgeschlagen und die sind dann auch genommen worden. Das ist ein Glücksfall. Aber ich kann nur raten, nicht Text und Bild an einen Verlag schicken, sondern wenn sie Textautoren sind, dann wirklich nur die Texte zuschicken und den Verlag entscheiden lassen. Oder wenn Sie Illustratorin sind, dann können Sie sich auch als Illustratorin bewerben. Vielleicht dazu noch, ich weiß nicht, sitzt hier jemand, der Kinderbücher illustriert? Okay, dann ist es nicht so interessant, sonst hätte ich gefragt, wie kann man das noch machen. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja?
Ich glaube, die Frage ist so nicht zu beantworten, weil wenn wir uns sehr, sehr erfolgreiche, sehr beliebte Kinderbücher angucken und ich komme jetzt mit einem ganz blöden, banalen Beispiel, Harry Potter, wo unglaublich viel Gewalt drin ist. Man kann Kindern eine ganze Menge zumuten. Ich glaube, was in Dackel im Salzmantel das ganz Besondere ist, das ist ja letztendlich so ein bisschen dieser schwarze Humor. Ja? Und der schwarze Humor, damit tut man sich in Deutschland sauschwer. Das ist leider ein großes Problem. Schauen Sie sich englische Kinderbücher an, da ist mit dem schwarzen Humor, wird ständig um die Ecke gekommen. Und die sind super und sind wunderbar. Und die Kinder können genau unterscheiden, was Realität ist und was der schwarze Humor und was die Subebene ist. Aber bei uns in unserem, sage ich jetzt mal, deutschen Kultur und auch Lesebewusstsein hat der schwarze Humor so wenig verloren, leider auch wie der Comic. Der Comic hat auch noch so ein Ogu, ja, dass das nicht hohe Literatur ist. Wir haben leider bei uns immer diesen Deckel der hohen Literatur und der schwarze Humor die Satire, das Kabarettistische, alle diese Sachen, auch wenn es so super albern wird, das ist oft richtig schwierig durchzukriegen. Da ist ja schon mal die erste Hemmschwelle der Verlag und die zweite Hemmschwelle ist der Buchhändler und die dritte Hemmschwelle sind die Eltern. Aber die Kinder würden es lieben. Also wir gehen hier von verschiedenen Adressaten letztendlich aus.
Ja, danke, dass Sie das gesagt haben. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Beitrag. Da gibt es vielleicht noch zu wenig und deshalb sind wir Carlsen auch so dankbar, dass Sie Kirsten Reinhardt verlegen und sie da schon mit dem dritten Buch ist. Wenn jetzt hier keine Frage mehr kommt, dann stelle ich noch eine letzte Frage. Oder hat noch jemand eine? Dann stelle ich noch eine letzte Frage. Was machen Sie eigentlich als Autorinnen für Ihre eigenen Bücher? Gut, Sie sind jetzt auch noch in einer anderen Funktion, um sich bekannt zu machen. Also sprich, Social Media, über Lesungen haben wir schon geredet. Was machen Sie da?
Ich bin auf Facebook, tu mir aber, ja, ich sage das genauso, wie es sich für mich anfühlt, so ein bisschen. Ich finde es immer so, auch so leicht unangenehm, da so selber dann mit sich so hausieren zu gehen. Ansonsten Lesungen und Daumen drücken. Bitte?
Sie haben eine Website.
Okay, ich habe eine Webseite. Okay, das ist, war für mich jetzt so selbstverständlich, dass ich es gar nicht, ja genau, ich habe eine Webseite, dass ich es gar nicht gesagt habe, ja. Mhm, genau. Leserunden habe ich gemacht mit den ersten beiden Büchern. Bei Lovely Books, da so ein Portal, genau, da kann man dann die Bücher werden verlost und dann hatte ich mit den ersten Büchern zwei Leserunden, die sehr interessant waren, mit den Leuten zusammen gelesen und diskutiert.
Das selbst organisiert oder hat der Verlag Ihnen da geholfen oder das angeregt? Wie war das?
Die haben das mir vorgeschlagen, ob ich Lust hätte. Ich hätte das sonst nicht gewusst. Ich habe auch für beide Bücher oder für die Bücher mache ich so eine Buchpremiere auch, zu der ich dann auch Erwachsene einlade, weil ich das Buch auch gerne mit meinen Freunden feiern würde, möchte und versuche dazu, dass dann auch Presse kommt. Ich hatte jetzt in Berlin, haben wir ein ganzes Schaufenster im Karstadt am Hugendubel, die Illustratorin und ich, durch Zufall. Aber das ist ja was man jetzt auch nicht ständig machen
kann. Kam die Buchhändlerin auf Sie zu? Kam das vom Verlag? Wie ist das gewesen?
Also ich habe zufällig den Filialleiter kennengelernt beim Mosten, beim Apfelsaft machen. Und da habe ich gemerkt, wie so Deals beim Golfen eingefädelt werden in der Wirtschaftswelt. Und ich habe dann so mein Schaufenster-Deal beim Apfelsaft machen mit dem Filialleiter des Hugendubels eingefädelt, der mir das vorgeschlagen hat. Und dann haben wir 2 Tage das Schaufenster gebaut und die Illustratorin hat so lebensgroße Figuren geschnitten und es gibt Kaugummi-Exponate und so weiter. Also es war ein Zufall wieder, Glück.
Zufall, aber Sie haben gemerkt, es bringt was. Also Sie haben ja immerhin mit dem Mann verhandelt, oder er hat es Ihnen vorgeschlagen und Sie sind darauf eingegangen. Also ist das doch eine wichtige Geschichte. Können Sie uns noch ein letztes Beispiel von...
Ja, aber ich bringe jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich bin nämlich ein ganz schlechter Vermarkter meiner Bücher, was ein bisschen an meiner... an meiner richtigen, wahnsinnigen Vollzeitbeschäftigung unter der Woche hängt. Ich habe wenig Zeit, auf Lesereisen zu gehen. Wenn ich es tue, mache ich es wahnsinnig gerne und auch dann aber am Stück. Also ich bin jetzt nicht einer, der am Mittwochnachmittag mal in der Stadtbibliothek liest oder in der Schule liest und dann am nächsten Tag wieder nicht mehr. Wenn, dann mache ich das sehr, sehr gerne kompakt. Duisburger Lesewoche zum Beispiel, die laden.
Sie haben lange nicht in Deutschland gelebt, sondern in Südafrika und Ihre ersten beiden Romane haben Südafrika behandelt und das Leben dort. Jetzt sind Sie sozusagen nach Berlin gegangen, wo Sie jetzt auch leben. War das nur konsequent zu sagen, jetzt spielen meine Romane auch da, wo ich jetzt lebe?
Ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch. Frau Paxmann, Ihnen kann ich nur Erfolg für die mehreren Bücher wünschen, die jetzt gerade erscheinen, habe ich gesehen, von Ihnen gestaltet und layoutet und geschrieben. Vielleicht nennen Sie noch einen Titel?
Ja, also mein neuestes Buch, was rausgekommen ist, ist überhaupt kein Kinder- und Jugendbuch, sondern es ist ein Sachbuch und es heißt Kraftquelle Grün und handelt davon, wie wir uns in der Natur oder auch im Wald oder auch überhaupt über die Farbe Grün stärken können. Es ist erschienen bei BLV und ist tatsächlich ein Ratgeber und es war eine ganz andere Arbeit.
Okay, aber Sie haben ja schon bewiesen mit vielen, vielen Sachbüchern, die sehr erfolgreich sind, dass Sie beides können. Das ist ja auch ein seltenes Talent. Ich möchte Sie noch hinweisen auf eine Autorensprechstunde, die ich heute von 14 bis 16 Uhr mache im Kongresscenter in Raum 12. Dort sind Sie herzlich eingeladen, mit allen Fragen zu kommen, die Sie haben. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.